Wie ihr wisst, oh, könnt ihr das Licht ein bisschen anders, ein bisschen dämpfen? Das blendet mich total. Ich weiß auch nicht, wieso ich heute so... Danke. Lichtempfindlich bin. Vielleicht bin ich ein Nachtschattengewächs oder so. Okay, wir sind in der Predigtserie zum Thema die Gemeinde, unsere Gemeinde. Und wir haben uns schon die unterschiedlichsten Themen dazu angeguckt. Wir haben uns überlegt mal oder grundsätzlich überlegt, wozu ist eigentlich Gemeinde da? Was ist eigentlich die Aufgabe von Gemeinde? Oder? Wir haben ein paar Sachen uns angeschaut, eben Gemeinde ist der Ort, wo das Evangelium Vorrang hat, immer Vorfahrt für das Evangelium, das war das Thema. Das Kernthema der Gemeinde ist das Evangelium. Sie ist der Ort, an dem der andere wichtiger ist als ich. Wir hatten das, den anderen höher achten als uns selbst, war die zweite Predigt zu dem Thema. Dritte war, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin, wenn ich Teil einer Gemeinde bin. Oder? Ich bin Teil einer großen Familie. Und heute geht es darum, dass die Gemeinde ein Ort des Schutzes ist für uns. Und da komme ich zu einer kleinen Scherzfrage zu Beginn. Mal gucken, wie wach ihr schon seid, so früh am Morgen. Was haben der Begriff Gemeinde, der Begriff Schutz und die Zahl 54.570 miteinander zu tun? Wer weiß das? Kommt ihr nie drauf. Die Anzahl was? Feuerwehrleute. Ah, okay. Das ist fast richtig. Fast richtig. 54.570 Feuerwehrleute in der Welt oder in Deutschland, keine Ahnung. Nein. Okay. Ja, ihr habt noch einen Versuch und dann lüfte ich den Schleier. Mag sich noch jemand versuchen? Die künftige Gemeindegröße. Ja. Da brauchen wir ein paar Stadtteilen. Da passt dann ganz Weil rein. Nein, ich lüfte den Schleier. Es gibt in der Eifel eine Gemeinde, die heißt Schutz. Und die hat die Postleitzahl 54570. Ich habe gedacht, die sehe nicht richtig. Ich habe also, naja, wie man das halt gerne, oder wie ich es zumindest gerne mache, ne, so, und dann denkt man so, was für ein Thema habe ich eigentlich, was kommt denn da eigentlich bei Google als allererstes so hoch? Und dann kam ausgerechnet eine Gemeinde Schutz dabei raus, die es tatsächlich gibt. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss ich euch zeigen, das glaubt kein Mensch. Aber das ist nicht das Thema der heutigen Predigt, irgendwie diese Gemeinde vorzustellen und ihre Schönheit, die sie vielleicht hat, die sie sicher hat. Nein, es geht um die Gemeinde als die Versammlung der Christen und als einen Ort, an dem ich ganz, in ganz besonderem Maß selber Schutz erleben darf. Und vielleicht geht es euch wie mir, als ich mir das so überlegt habe, die Gemeinde und Schutz, bin ich ein bisschen ins Schleudern geraten, weil ich mir dann die Frage gestellt habe, wie kann denn, oder in welcher Art könnte denn die Gemeinde, also ihr, ne? Also wie ihr jetzt hier sitzt oder online dabei seid, mein Schutz sein? Weil normalerweise, euch geht es vielleicht ähnlich, wenn ich in die Bibel reingucke, dann stoße ich auf Armeen von Bibelstellen, die mir alle sagen, dass Gott mein Schutz ist. Und eigentlich sagt er nicht, also, und wenn ich mal nicht da bin, habt ihr ja noch die Gemeinde. Gott ist ja immer da, das ist ja völliger Quatsch, oder? Also, und, aber es ist ja so, das ist so das, was wir oft dann als erstes denken. Und da gibt es auch eine Reihe von Bibelstellen, ich habe nur mal vier rausgegriffen, die genau das sagen, irgendwie Psalm 31, Vers 5. Denn du bist mein Schutz, sagt David dazu Gott. Du, Gott, bist mein Schutz. Psalm 31, 21, du verbirgst sie, das sind die, die dich fürchten, du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts, also Gottes Angesicht. Psalm 61, 5, ich möchte mich bergen im Schutz deiner Flügel, sagt er zu Gott. Und Psalm 91, 1, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Das sind so die Stellen, das sind ein paar Stellen von den vielen, die uns dann so ins Gedächtnis hüpfen und sagen, da ist nichts von Gemeinde die Rede. Das ist so, Gott, wozu brauche ich denn noch, wie kann die Gemeinde mein Schutz sein? Das ist da zumindest eine Frage, die mich echt beschäftigt hat, so im Vorbereiten. Gott ist es, der uns Schutz gibt, der uns Sicherheit gibt, der uns aus Schwierigkeiten wieder herausführt, der einen Ausweg schafft. Manchmal führt er uns auch rein, aber er schafft immer einen Ausweg und führt uns auch wieder raus. Er hilft uns. Also die Gemeinde, ein Ort des Schutzes, das ist unser Thema heute. In 5. Mose 32, 8 bis 10 lesen wir etwas ganz Besonderes, Schönes, finde ich. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder schied, also Nationen schuf, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob, das Maß seines Erbes. Er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul des Winds, der Wildnis. Er umgab ihn, er gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Da geht es um sein Volk. Es ist ja nicht nur eine Person, oh super, Thomas, ich umgab ihn. Wir lesen das gerne so, ne? Und es ist sicher, Gott nimmt uns ja auch ernst und er liebt ja jeden Einzelnen von uns, ganz klar. Aber hier spricht er ganz klar von seinem Volk. Das ist mein Augapfel, den behüte ich. Wer dazu gehört, steht unter meinem ganz persönlichen Schutz. Da spielt dann doch das Volk und eine zentrale Rolle. Er behütet sein Volk. Und wenn man dann die Stelle weiterliest, dann wird da viel beschrieben, wie liebevoll und sorgsam Gott mit seinem Volk umgeht, wie er es nicht nur behütet, sondern auch eben umsorgt, wie er ihm gibt, was es braucht, wie er auf es Acht gibt, wie er fürsorglich mit ihnen ist. Es ist gut, zu Gott zu gehören, in vielerlei Hinsicht. Zum einen ist es natürlich, das habe ich vorhin schon gesagt, das ganz Persönliche, das kennen wir. Ne? So, Gott hat mich lieb. Dich auch. Gott liebt jeden Einzelnen von uns von ganzem Herzen. Ist so, natürlich, das wissen wir. Er hat dich persönlich gerettet von der Macht der Sünde und von der Macht des Todes. Das heißt auch, dass jeder Einzelne, der zu Gott gehört und gerettet ist, der hat auch ewiges Leben, hat ein ewiges Erbteil bei Gott. Unraubbar, nicht wegnehmbar. Das heißt auch natürlich, dass wir hier schon ein völlig neues Leben von Gott bekommen haben. Ja, du ganz persönlich, alles klar. Und das Leben dürfen ganz eng verbunden mit Gott. Jeder ganz persönlich, der an Jesus glaubt, an seinen Tod und seine Auferstehung. Aber es heißt darüber hinaus auch, dass wir seiner Gemeindefamilie zugefügt werden. Apostelgeschichte lesen wir ja viel davon, ne? Und sie wurden hinzugefügt, Tausende. 54.570. Ich habe das vorhin gehört, so, das sei die zukünftige Gemeindegröße, okay. Da hat Gott noch was zu tun. Aber es heißt, dass wir hinzugefügt werden der Gemeindefamilie und dass über diese Gemeindefamilie als Ganzes Gott ganz höchstpersönlich auch wacht. Wie über seinen Augapfel. Und die Gemeinde als Ganzes ist ein Ort, der auch durch nichts überwunden werden kann. Egal wie groß die Gefahr, egal wie groß das Zerstörerische sein mag, nicht überwunden werden kann. Jesus sagt es zu Petrus in Matthäus 16, 18. Da sagt er zu Petrus, ich sag dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, auf diese Überzeugung, dass Jesus der Grundstein ist, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten, die Pforten der Hölle, werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Ort, der vom, egal wie schlimm, egal wie furchtbar, egal wie bedrohlich, egal wie entsetzlich eine Bedrohung auch sein mag, die brutalste, schlimmste Macht, die wir uns vorstellen können, ist nicht in der Lage, das Werk Gottes, die Gemeinde, zu zerstören. Amen, oder? Das ist großartig. Nicht in der Lage zu zerstören. Ich habe mich dann auch gefragt, so, was ist denn, ob ich ein gutes Beispiel finde. im Alten Testament vielleicht sogar schon, so für dieses Thema, ja, inwieweit ist denn die Gemeinde oder das Volk ein Schutzort? Wahrscheinlich gibt es da ganz viele Stellen, aber eine fiel mir sofort ein. Eine Begebenheit oder eine ganze Story, ist eigentlich ein ganzes Buch, was davon schreibt. Das lesen wir im zweiten Buch Mose. Josef kam mit seiner ganzen Sippe nach Ägypten im Rahmen einer Hungersnot. Ne, ihr erinnert euch. Und also das war eine längere Geschichte. Josef kam erstmal nicht von ihm geplant, von Gott geplant nach Ägypten. Ich will euch nicht die ganze Geschichte erklären. Auf jeden Fall, Josef war dann da und seine ganze Sippe hatte Familiennachzug sozusagen und zog dann auch nach Ägypten und lebte unter dem Schutz des Pharao hervorragend. Sie haben super Land gekriegt, im Land Goschen, und dort haben sie leben können in fruchtbarem Gebiet, sehr fruchtbarem Gebiet. Problem war nur, die späteren Pharaonen haben sukzessive vergessen, wer die Typen da eigentlich sind, die in diesem Land wohnen, haben sich darüber aufgeregt, dass es immer mehr wurden, einfach ein Riesenvolk langsam wurde und dann auch noch auf dem besten Weideland gelebt hat. Und sie haben sich überlegt, wie können wir denn dieses Volk irgendwo im Griff kriegen und haben es sukzessive versklavt über die Jahrhunderte, die dieses Volk Israel in Ägypten gelebt hat. In diesem wunderbar, eigentlich wunderschönen Gebiet. Und sie wurden versklavt und sie wurden zunehmend mit Repressalien belegt und schrien auch immer lauter zu Gott um Hilfe. Und Gott hört. Und er erwählt Mose, um sein Volk aus der Sklaverei herauszuführen. Das ist so grob die Geschichte. Jetzt kommt der eigentliche Punkt. Dann bekommt Mose den Auftrag, Mose, du gehst jetzt zum Pharao und sagst dem Pharao, let my people go, lass mein Volk ziehen. Und er kündigt ihm eigentlich auch an, naja, das Problem wird nur sein, der Pharao wird dir nicht zuhören, der wird es nicht so toll finden und der wird es auch nicht machen wollen. Aber lass mich mal machen, ich mache das schon. Und so kommt Mose zum Pharao und sagt ihm, hey, lass das Volk mal für ein paar Tage losziehen, wir wollen in die Wüste, wir wollen unseren Gott anbeten. Das ist unser Ziel, wir wollen Gott anbeten. Gott hat uns den Auftrag dazu gegeben, wir wollen das tun. Und es passiert so, wie es passieren muss. Der Pharao bleibt dickköpfig und will das Volk nicht ziehen lassen und Gott schickt den Ägyptern daraufhin eine Plage nach der anderen. Wir kennen das mit den 10 Plagen. Es geht los damit, dass alles Wasser in Ägypten zu Blut wird. Das muss gestunken haben wie die Pest, oder? Oder schlimmer, ich weiß nicht, wie die Pest vielleicht nicht, aber abartig gestunken. Und Wasser vor allen Dingen war nicht trinkbar. Es war ja nichts mehr da. Es ist unbrauchbar. Zweite Plage war dann die Froschplage. Da kamen so viele Frösche, wie Ägypten vorher noch nie gesehen hatte in dem Land. Heißt es dann. Dann kam es weiter, kamen dann Mücken, dann kamen Stechfliegen, eine Viehpest kam, Geschwüre bei den Menschen, entsetzlicher Hagel, wie das Land auch noch nie gesehen hat, dann kamen die Heuschrecken, die ganze Ernte weggefressen hat. Und als 9. Plage kamen dann nochmal 3 Tage komplette Finsternis übers Land. Und ich denke, das war nicht so sonnenfinsternismäßig, wo man halt noch ein bisschen was sieht, sondern wenn in der Bibel steht komplette Finsternis, dann denke ich, da war da komplette Finsternis. Da hast du die Hand vor den Augen nicht gesehen, oder? Da war nichts, da war schwarz. So stelle ich mir das vor. Du stolperst über alles, weil du nichts siehst. Du rennst gegen jede Wand, weil du nicht mehr weißt, wo sie ist. So denke ich, müssen wir uns das vorstellen. Und dann kam ja noch die 10. und letzte Plage, auf die komme ich aber jetzt nicht. Interessant fand ich aber, dass an einigen Plagen explizit steht, dass Gott die Provinz Goschen, wo sein Volk lebt, ausgenommen hat. Ich fand das ein Hammer, oder? Das ist ein riesiges Wunder. Das Land ist ja mitten in Ägypten. Bei der Finsternis zum Beispiel. Überall war es finster, da nicht. Die haben Licht gehabt. Also die Normales, da war nichts von Plage. Er hat Gericht über das Land gebracht, aber sein Volk hat er ausgegrenzt und geschützt. Und ich habe gedacht, jeder Ägypter, der sich versehentlich durch das Land bewegt hat, muss das ja auch gesehen haben. Für den war ja nicht plötzlich um ihn herum Finsternis. Der hat gesehen, boah, wieso ist hier eigentlich alles hell? Wir hätten fast dahin ziehen müssen, um gesegnet zu sein oder diesen Schutz erleben zu können. Auf jeden Fall, er hat sein Volk davon ausgenommen, er hat es geschützt. Und bei der vierten Plage, da sagt Gott auch ganz deutlich zu Pharao, was er da tut. Er sagt nämlich da in 2. Mose 8, Vers 19, ich werde einen Unterschied setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Und es wird sichtbar sein, wer zu meinem Volk gehört und wer zu deinem Volk gehört. Es wird ihnen anders gehen, denen, die zu meinem Volk gehören und denen, die zu deinem Volk gehören. Es wird einen richtigen Unterschied gehen. Und warum? Das steht eigentlich vorne dran. Damit du erkennst, dass ich der Herr mitten im Land bin. Damit du mich erkennst, werde ich einen Unterschied machen zwischen denen, die zu mir gehören und denen, die zu dir gehören. Denen, die nicht zu mir gehören. Es macht also einen Unterschied, ob man zum Volk des lebendigen Gottes gehört oder eben nicht. Es macht einen Unterschied, ob ich zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehöre oder eben nicht. Und im Hinblick auf die Ewigkeit ist uns das vielleicht auch klar oder so. Es macht einen Unterschied im Hinblick auf die Frage, wo verbringe ich eigentlich meine Ewigkeit, aber es macht auch schon einen Unterschied im Hinblick auf mein Leben im Hier und im Jetzt, in dieser engen Beziehung, die Gott in dem neuen Leben, was er uns gegeben hat, in uns hineingepflanzt hat und wo er uns den Heiligen Geist gegeben hat, die enge Gemeinschaft wiederhergestellt hat, indem Jesus für uns gestorben ist und unsere Sünde weggenommen hat und diese Trennung überwunden hat für uns. Und die Gemeinde ist also der Ort oder das Gefäß, das Gott selbst baut und selbst erhält. Sie ist das Gefäß, wo Gott sein Volk versammelt, wo Gott auch in ganz besonderer Weise erlebbar ist, wie das Volk Israel in dieser einen Situation. Es gibt ja noch viele andere Situationen, wo das Volk Gott in besonderem Maß erlebt hat. Aber die Gemeinde ist der Ort, wo Gott in ganz besonderer Weise erlebbar ist und wo sich Gott auch in ganz besonderer Weise erfahrbar macht. Ganz die Gemeinde. Ja, nicht nur mein Schreibtisch in meiner stillen Zeit. Der Schreibtisch meiner stillen Zeit ist wichtig und meine stillen Zeiten sind wichtig. Aber die Gemeinde, das Zusammenkommen, das uns Bewusstsein, hey, wir sind ein Volk, wir gehören zusammen, wir sind zusammengestellt worden. Nicht durch einen Unfall oder Zufall, sondern weil Gott das möchte, weil Gott Gemeinde baut, ist ein besonderer Ort, ein besonderes Gefäß. In Matthäus 18, Vers 20, da lesen wir, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, diese Stelle, die habe ich total gern. Ja, die haben wir alle gern. Diese Zusage, hey, wenn ihr irgendwo als Christen in meinem Namen zusammenkommt, da bin ich da. Aber der Kontext von dieser Stelle spricht von der Gemeinde. Es geht in den Stellen vorne dran, explizit um die Gemeinde und wo Jesus mal erklärt, hey, und wenn ihr zusammenkommt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, die Gemeinde, da bin ich mitten unter ihnen. Ich finde es total eine schöne Zusage, eine ermutigende Zusage und etwas Großartiges. Warum achtet Gott denn so sehr auf seine Gemeinde? Warum schützt er sie so und warum pflegt und hegt er sie und kümmert sich und baut sie, erbaut sie? Als ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, habe ich gedacht, wahrscheinlich wäre das eine eigene Predigt. Aber zwei Punkte möchte ich trotzdem erwähnen. Die Gemeinde ist die Braut Jesu. Jesus liebt seine Braut. Wir lesen im Hebräerbrief, dieses um der vor ihm liegenden Freude willen hat er dieses Opfer gebracht am Kreuz, oder? Um dieser Freude willen, das ist meine Gemeinde, die baue ich, die liebe ich, mit der möchte ich zusammen sein, mit der möchte ich jetzt schon zusammen sein, aber mit der möchte ich vor allen Dingen die Ewigkeit verbringen. Mit der werde ich die Ewigkeit verbringen. Und um dieser vor ihm liegenden Freude willen hat er dieses dramatische, nämlich unsere Schuld, unsere Sünde, unseren ganzen Dreck auf sich zu nehmen auch dann, und die Strafe Gottes dafür zu tragen, auf sich genommen. Das ist gigantisch, oder? Eigentlich ist es gigantisch. Sie ist seine Braut, die Gemeinde. Sie existiert für ihn. Er hat sein Leben für sie gegeben. Er wird eben die Ewigkeit mit dieser Braut verbringen, mit der Gemeinde verbringen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sind Jesu Herde. Jesus ist der gute Hirte, sagt er. Er ist derjenige, der persönlich auf sein Eigentum achtet, der uns erkauft hat durch sein Blut. Er ist derjenige, der für seine Schafe sorgt, lesen wir Johannes 10, Vers 11. Und wir sind sicher in seiner Hand. Völlig sicher. Er sagt in Johannes 10, 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat, also wir sind nicht per Zufall irgendwie Jesus über den Weg gelaufen, Jesus hat gesagt, oh, okay, dann nehme ich das Schaf halt auch noch, sondern handverlesen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie, die Schafe, aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Ein paar Verse vorne dran sagt er fast wörtlich das Gleiche über sich selbst. Er sagt, niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Und damit unterstreicht er nochmal, und ich und der Vater sind eins. Wir sind unraubbar, geborgen, verborgen, geschützt in Christus. Es ist aber nicht nur oder nicht ausschließlich nur seine Liebe zur Gemeinde, die Gott treibt, sondern es ist noch mehr als das. Er beweist nämlich durch die Gemeinde auch seine unendliche Weisheit. Epheser 3, Vers 10, lesen wir, was er alles tut für die Gemeinde, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Die Gemeinde ist für Gott etwas ganz Zentrales. Er baut sie als etwas, durch das er seine Weisheit, seine Größe, seine Herrlichkeit nach außen auch sichtbar macht. Jetzt guck dich nochmal um. Nee, links und rechts meine ich. Die Gemeinde. Was? Seine Weisheit durch mich? Durch dich? Durch dich. Dadurch, dass er uns zusammengepackt hat, sagt, ja, jeden Einzelnen von euch liebe ich, aber meine Weisheit mache ich sichtbar, indem ich euch zusammenpacke und euch befähige, einander zu lieben, obwohl ihr euch wahrscheinlich, wenn ihr nicht meine Kinder wärt, nicht mit dem Hintern angucken würdet. Wahrscheinlich. Ihr würdet euch wahrscheinlich gar nicht kennen und vielleicht hättet ihr auch gar kein Interesse, einander kennenzulernen. Der Unterschied ist, dass wir plötzlich ein neues Leben bekommen, plötzlich eine gemeinsame Basis haben, weil wir erkennen, wir sind alles Drecksäcke, die die Errettung brauchten, oder die errettet werden mussten, um überhaupt in diesen Genuss der Liebe Gottes kommen zu können. Gott musste uns alle aus unserem Dreck rausholen, jeden Einzelnen. Da ist keiner ausgenommen. Und wenn du dann wieder in die Reihe guckst und sagst, ah, das ist auch so einer wie ich. Nein, so meine ich das nicht. Aber nein, wir sind alles Hilfsbedürftige, die Gott angeguckt hat, wo er gesagt hat, hey, ich hol dich raus, aber ich packe euch zusammen. Und jetzt lernt einander zu lieben, weil ihr seid alle im gleichen Boot. Aber ihr seid auch alle auf dem gleichen Weg. Und ihr seid alle die, mit denen ich die Ewigkeit verbringen werde. Jetzt kannst du wieder in die Reihe gucken und sagen, ah, wir verbringen die Ewigkeit zusammen. Ja, das ist eine coole Sache. Kann man sich jetzt schon mal darauf vorbereiten und sagen, sollte ich dich jetzt schon mal kennenlernen, dann habe ich im Himmel dann Zeit, auch noch die ganzen anderen kennenzulernen, weil ich ja die Gelegenheit hier schon genutzt habe, dich jetzt hier schon zu kennen. Wovor aber brauchen wir denn eigentlich Schutz? Das ist natürlich dann auch noch eine Frage. Ne? Irgendwie, okay, die Gemeinde ist ein Ort des Schutzes, aber wovor? Wovor brauche ich das denn? Jetzt kann man sich überlegen, okay, ich persönlich, mir fallen wahrscheinlich zig Sachen ein, wo ich denke, oh, Schutz, doch, da fällt mir schon was ein, was ich persönlich brauchen könnte. Aber die Gemeinde? braucht die auch Schutz? Wovor brauchen wir denn Schutz? Letztlich ist der Schutz oder alles, was uns einfällt, egal ob es die Gemeinde, uns oder persönlich oder sonst was betrifft, wir kommen wahrscheinlich immer wieder auf einen Punkt zurück. Es gibt einen Gegner, einen Feind, den Teufel. Kann man sagen, boah, wie altmodisch, aber wir Christen wissen, dass es ihn gibt. Würde es ihn nicht geben, hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen, um uns zu retten. Keine Frage. Natürlich gibt es ihn. Und über ihn lesen wir, dass, oder in dem Zusammenhang lesen wir, dass Gott uns auffordert, nüchtern zu sein, wach zu sein, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Mit der Begründung, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also schlussendlich, niemand ist ausgenommen. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist der Grundpunkt, wie soll ich sagen, auf den es immer wieder zurückkommt, wenn wir sagen, okay, wovor brauchen wir denn Schutz? Vor den Machenschaften dessen, der eigentlich entmachtet ist, seit Jesus am Kreuz ihn besiegt hat. Die Methoden, die der Teufel einsetzt, die sind vielfältig, aber nicht kreativ. Es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, die gleichen Mittel, die er einsetzt. Und sie zielen im Grunde auf eines ab, nämlich uns davon abzubringen oder uns davon abzuhalten, Gott anzubeten. Das ist die gleiche Geschichte wie das Volk Israel beim Pharao. Let my people go. Warum? Wir wollen in die Wüste, wir wollen unseren Gott. Wir wollen in die Wüste. Wir haben den Auftrag, zu Gott zu gehen, an einen Ort, den er uns zeigt, und ihn anzubeten. Und Pharao sagt, nein, alles das nicht. Und eigentlich, der Teufel will auch nichts anderes, als genau das verhindern. Wie bitte? Gott anbeten, Gott die Ehre geben, Gott glauben, Gott vertrauen mehr als allem anderen, genau das nicht. Als der Teufel Jesus in der Wüste angegriffen hat oder versucht hat, in Matthäus 4 lesen wir das, waren das im Prinzip drei Felder, auf die er da abgezielt hat. Drei Bereiche, könnte man vielleicht sagen. Das eine war so, ich nenne es mal so die materielle Ebene, die physische Ebene. Nach 40 Tagen Fasten, oh Jesus, du musst Hunger haben. Du könntest doch zu den Steinen sagen, dass sie Brot werden sollen. Zier dich nicht. Oder die zweite Geschichte war dann auf der eher seelischen Ebene. Ach so, du bist doch der Sohn Gottes. Dann stürz dich doch hier vom Tempel runter. Ach Gott, der wird dich, ich meine, du bist doch wer. Gott wird sicherlich, du musst doch nur mit den Fingern schnipsen, dann kommen die Engel und werden dich sanft auch zu Boden geleiten. Und die dritte Geschichte war dann eigentlich der geistliche Angriff, wo er sagt, also weißt du was, wir machen das so. Wenn du mich jetzt anbetest, dann kannst du all diese Reiche, die du hier siehst, die kann ich dir geben. So ein Lügner. Das hat ja sowieso schon alles Gott gehört. Was will der denn verschenken? Aber gut, er hat es halt gesagt. Und Jesus hat auf all diese drei Varianten immer geantwortet mit Gottes Wort. Er hat immer Gottes Wort zitiert und damit eigentlich auch eines klar gemacht, weil es gibt eine einzige Autorität in meinem Leben und die bist nicht du, sondern die ist Gott. Und es gibt ein Fundament, auf dem ich stehe, das ist Gottes Wort. Das ist schon mal eine gute Sache, die wir mitnehmen können, auch für unser eigenes Leben, immer wieder bewusst zu machen, egal ob ich vor materiellen Herausforderungen stehe, ob es meiner Seele nicht gut geht oder ob ich konkret echt auch geistliche Angriffe habe. Es ist gut zu wissen, okay, es gibt eine Autorität in meinem Leben, das ist Gott, und es gibt ein Fundament, auf dem ich stehe, das ist sein Wort. So macht es uns Jesus vor. Nun, Schutz, da komme ich nachher noch drauf, wovor brauchen wir eigentlich Schutz? Interessant, in Matthäus 25 lesen wir eine Geschichte, eine Gerichtsszene. Da erhalten gerade die ihre Belohnung, die zu Jesus gehören. Und der König, der diese Belohnung gibt, der begründet das auch. Das geht so ein bisschen in die Richtung des materiellen Helfen. Matthäus 25, 35 bis 40. Denn, und da begründet er, warum er sie belohnt, die Schafe. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete, ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, hallo, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis oder kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Er bringt da viele, viele Beispiele davon, wie wir in das Leben voneinander im Rein dienen können. Und eigentlich das, was wir tun, tun wir dem Herrn Gutes. Und bei all diesen Beispielen, die er hier anführt, würden wir vielleicht gar nicht mal unbedingt von Schutz sprechen. Und wir würden vielleicht eher sagen von Unterstützung, von hey, wir haben geholfen, ja, aber Schutz, wieso Schutz? Aber ich denke, wenn wir uns das mal überlegen, was machten denn diese Dinge mit uns? Da bist du quasi krank und niemand kommt. Oder du bist im Gefängnis und keiner kommt zu dir und keiner kümmert sich um dich. Was macht das mit dir? Oder was würde das mit mir machen? Und ich würde denken so, ich bin der Letzte. Niemand, keine, du hast mal so ein Lied, keine Sau interessiert sich für mich. Das ist so ein bisschen so dieses Feeling, was sich dann anschleicht und sagt, ich bin wertlos. Weil keiner interessiert sich für mich. Ich bin am Ende der Nahrungskette angelangt. Irgend so, ich bin ein Nichts. Ich bin nichts wert. Es gibt ein Gefühl von Ausweglosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Das kann zu Bitterkeit führen, dass wir sagen, doch, ich kannte mal jemanden, aber dem bin ich offensichtlich auch nichts wert, diesem Verräter oder wie auch immer. Das sind so diese Gefühle, die sich dann so anschleichen können, wo ich denke, ja, davor brauchen wir auch Schutz. Und diese ganz praktischen Dinge schützen uns auch davor. Auch dazu hat uns Gott zusammengestellt, hier einander zu dienen. Und interessant, wenn wir 1. Korinther 12 lesen, wo die ganzen geistlichen Gnadengaben aufgeführt werden, da steht so mittendrin, so zwischen den ganzen Gaben und Ämtern wie Apostel, Propheten, Lehre, Wunderkräfte, Heilungsgaben, Leitungen, Sprachenrede, so zwischendrin steht Hilfeleistungen. Ich musste es selber nochmal lesen. Ich dachte so, das ist jetzt, man liest das so schnell drüber weg, weil man so diese großen Dinge so toll findet. So, boah, ich will mehr, ich wünsche mir Heilungsgabe, weil helfen kann jeder. Aber Paulus hat das in einer ganzen Liste mit drin und sagt, das gehört zum Gesamtpaket Gemeindeleben. Ich möchte noch ein paar Beispiele nennen. Oder im Grunde brauchen wir Schutz in nur einer einzigen Sache, nämlich letztlich im Glauben an Gott standhaft zu bleiben, egal in welchen Umständen wir stecken. Die Ausprägung kann halt unterschiedlich sein. Wofür könnte es Schutz brauchen? Vielleicht brauche ich Schutz vor mir selbst. Ich glaube, da habe ich so eine Folie gemacht, genau. Vielleicht brauche ich Schutz vor mir selbst, vor meiner eigenen Überheblichkeit, meiner Selbstüberschätzung oder meinen Minderwertigkeitsgefühlen, meinen Ängsten, meinen Süchten, meinen Schuldgefühlen, meiner Selbstgerechtigkeit. Und da fallen uns wahrscheinlich noch ganz viele andere Dinge ein, wo wir eigentlich Hilfe von außen brauchen, auch Schutz vor uns selber brauchen, weil uns das auch kaputt macht, wenn wir darin verharren. Schutz vor Ungerechtigkeiten, die uns begegnen können, durch andere Leute. Schutz vor Ungerechtigkeiten von außen, habe ich es mal genannt. Da fallen uns, glaube ich, Beispiele ein, oder? Also auch das ist das, wo wir Schutz brauchen. Schutz vor meinen eigenen Lebensumständen oder in meinen Lebensumständen. Schutz in meiner Krankheit, im Verlust, im vielleicht Todesfall um mich herum. Die Dinge, die meine Seele belasten, die meinen Glauben neu herausfordern. Warum? Wieso? Warum greifst du nicht ein, Gott? Warum ist es immer noch so? Wie kann ich mit meiner Trauer klarkommen? Schutz in Armut, in Arbeitslosigkeit, in Überschuldung. Vielleicht eben, man hat einen Job verloren und findet nichts Neues. Brauchen Schutz und Hilfe voneinander. Schutz vor falscher Lehre. Eugen hatte am Anfang die erste Predigt, Vorfahrt fürs Evangelium, davon gesprochen gehabt. Schutz vor falscher Lehre. Wir können so viele Quellen uns anhören. YouTube ist der Fundus schier unendlicher Quellen und Reichtümer, wo wir geistliche Botschaften uns reinziehen können bis zum Abwinken. Die Frage ist nur, was tut uns denn auch gut von dem, was wir da hören? Da ist auch viel Schund drunter und viel Falsches. Schutz vor falscher Lehre. Welcher Quelle glaube ich denn? Schutz in meinem Glauben, in meinen Zweifeln, in meinen Fragen, den Dingen, die ich einfach noch nicht verstehe, mit denen ich nicht klarkomme, die mir unlogisch erscheinen. Schutz in meinen Entscheidungen. Da stellst du dir vielleicht eine ganz wichtige Lebensfrage. Soll ich da und dahin ziehen? Soll ich heiraten oder nicht? Soll ich die in die Ausbildung machen oder die in die Ausbildung? Soll ich, keine Ahnung. Du kannst alle möglichen Fragestellungen geben, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir zu Gott gehen und sagen, oh Herr, gib mir eine Antwort. Und dann haben wir vielleicht einen Eindruck. Ich, ganz persönlich für mich. Reicht das? Oder ist es vielleicht der Wunsch der Vater des Gedanken, der mich da gerade beschleicht, wo es gut ist, dass wir einander haben und sagen, hey, bete mit mir. Frag du auch Gott. Das schützt uns. Die Gemeinschaft ist wichtig und als Schutz. Die Fragen sind vielfältig. Und alleine kommen wir da oft gar nicht mit klar. Und unser Blick reicht vielleicht bis zum Tellerrand, aber darüber hinaus eigentlich nicht. Und auch dafür hat Gott uns zusammengestellt als Leib, als Gemeinde, als Gemeinschaft, um zu sagen, hey, wir gehen da, ja, wir gucken uns das gemeinsam an. Wir beten es gemeinsam durch. Wir fragen Gott gemeinsam. Wir horchen auf Gott, was Gott zu sagen hat. Und das führt zum im Grunde letzten großen Punkt. Wie schützt Gott? Natürlich, im Grunde haben wir es schon ein paar Mal jetzt angesprochen gehabt, durch direktes Handeln schützt er auch. Gott greift ein. Meine Arbeitslosigkeit, meine Krankheit, keine Ahnung, unterschiedliche Dinge, wo wir uns wünschen, Gott greift doch endlich ein und allenfalls tut er es. Plötzlich passiert etwas und Gott greift tatsächlich direkt ein. Vielleicht, vielleicht nicht. Die Männer im Feuerofen haben gesagt, Gott kann retten, egal, ob er es tut oder ob er es nicht tut. Ich vertraue Gott. Er ist Gott, so oder so. Das ist gut. Aber Gott kann es. Er hat die Macht, die Dinge zu tun oder auch zu lassen. Er hat die Autorität dazu. Er hat die Souveränität auch dazu. Gott schützt durch direktes Handeln. Gott schützt aber auch, und das haben wir auch schon jetzt ein bisschen angetönt gehabt, durch dich und durch mich, durch die Gemeinde. Bingo. Gott hat uns zusammengestellt und uns den Auftrag gegeben, gemeinsam die Botschafter in der Welt zu sein, für ihn zu sein. Aber er hat uns auch zusammengestellt, um einander Schutz zu bieten, wie das in der Familie üblich ist. Eigentlich ist das übliche Vorgehen, je schutzbedürftiger jemand ist, desto mehr nimmt man ihn in die Mitte, wenn man irgendwie unterwegs ist, oder? Man geht so als Gruppe ist man unterwegs und dann denkt man so, oh, hier ist aber ein bisschen gefährlich. Dann je schutzbedürftiger, desto mehr nimmt man so ein bisschen, geht man außen rum. Also wir haben das schon an Demos gesehen gehabt, irgendwie, wo dann plötzlich so die Ordner oder auch die Polizei kam und gesagt hat, Frauen und Kinder besser mal in die Mitte und die Männer bitte außen. Und dann war das auch so. Dann haben wir das auch so gemacht. Oder? Und einfach um den Schwächeren auch den entsprechenden Schutz zu gönnen und zu gewähren. Und in der Gemeinde könnte das bedeuten, wer stark ist oder die Möglichkeit, die Fähigkeiten hat, eher nach außen zu stellen, die Schwächeren zu Schutz eher nach innen zu nehmen. Und daran merkt man aber auch schon etwas. Das kann sich jederzeit ändern. Oder? Da ist jemand heute vielleicht stark und ich schütze jetzt die anderen. Und er kriegt aber so eine Watschen verpasst, dass morgen er sagt, ich glaube, jetzt brauche ich mal die Mitte. Ich kann ja jemand anderes nach außen gehen und dann findet sich das aber. Gott sorgt für uns und befähigt uns dazu. Auch dazu brauchen wir einander. Einander hier zu tragen, einander zu stärken und auch auf solche Reaktionen zu reagieren. Wir brauchen uns, um unser Glaubensleben leben zu können. Es gibt ein paar Stellen, die ich dazu teilen möchte. Hebräer 3, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern, und jetzt kommt's, ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, dass niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Ermuntert einander jeden Tag. Ich muss zugeben, da bin ich ganz schlecht drin. Aber es ist eigentlich nicht, wie soll ich sagen, es ist nicht eine Einladung, nicht ein einfach so, also wenn du mal dran denkst, dann ermunter doch vielleicht, denk mal drüber nach, vielleicht fällt dir ja jemand ein, sondern sagt, hey Leute, ich habe euch zusammengestellt, jetzt ermuntert euch auch, ermuntert einander jeden Tag, oder? Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Christsein ist kein Einzelkämpferleben. Das geht nicht. Und die ganzen Stellen hier zeigen, hey, ihr braucht einander. Und das ist gut so. Das ist nicht irgendwie etwas Lästiges, oh, schon wieder Gemeinde, sondern nein, ich habe euch zusammengestellt, damit ihr wirklich einander ermahnen und erbauen könnt. Ermahnen klingt noch irgendwie auch heftig, oder? Also es gäbe schon Dinge, wo ich wüsste, wo ihr mich ermahnen könntet. Aber ich erzähle es euch jetzt nicht. Aber wir haben es nötig. Ich weiß das auch. Ich habe es auch nötig. Und ich denke, wenn ich es nötig habe, gehe ich davon aus, dass wir alle es nötig haben, weil ich bin auch wie alle, wir sind Menschen. Wir sind Menschen mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, allesamt. Die mögen unterschiedlich sein, aber wir brauchen es, dass wir uns einander ermahnen und erbauen. Werdet voll Geist, Epheser 5, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Ich habe das Wort zueinander fett gemacht, nicht das in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern zueinander reden. Ich finde das doch eine komische Vorstellung, aber eigentlich heißt es ja mit anderen Worten, hey, erinnert euch auch gegenseitig an mein Wort. Zitiert ruhig mein Wort füreinander, weil in meinem Wort liegt Ermutigung, in meinem Wort liegt Kraft, in meinem Wort liegt Gutes. Teilt es miteinander. Erinnert euch gegenseitig an mein Wort. Und zu guter Letzt, Hebräer 10. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wir sollen aufeinander Acht haben. Hey, ich habe dich die letzten 3 Wochen gar nicht im Hauskreis gesehen. Was geht's dir nicht gut? Bist du krank oder was war denn? Das ist eine komische Frage, da fühlt man sich gleich irgendwie so Controlletti-mäßig. Wieso warst du nicht da? Hilfe, habe ich was falsch gemacht? Darum geht's nicht. Sondern hey, habt aufeinander Acht. Vielleicht geht's dem anderen ja wirklich nicht gut. Und er sagt, ja, ich war nicht im Hauskreis, weil... Ach, mir geht's momentan so scheiße. Und hey, komm, dann beten wir zusammen. Jetzt. Und am Donnerstag kommst du in den Hauskreis, da beten wir wieder zusammen. Aber dann als ganzer Hauskreis. Und am Sonntag erzählst du dann, was Gott getan hat in der Woche. Zum Beispiel, oder? Also dieses, habt aufeinander Acht, ist was ganz Praktisches. Und reizt euch an. Und lasst uns, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und wie? Das fand ich auch noch eine interessante Formulierung. Wie reizen wir uns zur Liebe und zu guten Werken an, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen? Online ist gut. Physisch ist besser. Oder? Online ist gut, wenn man krank ist oder verreist oder nicht kann oder so. Das ist alles keine Frage. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann komm in die Gemeinde, wenn sie zusammenkommt. Das ist was ganz anderes. Nicht nur der Kaffee ist besser. Genau. Wir brauchen einander. Niemand ist zufällig. Niemand ist irgendwie versehentlich oder durch einen Fehler in die Gemeinde hinzugefügt worden oder dazugekommen, sondern wir sind handverlesen von Gott. Und durch Gottes Willen sind wir der Gemeinde zugefügt. Genau, da gibt's noch, könnte man noch viel sagen über das Bild vom Leib. Aber vielleicht einfach auch nochmal, warum ist jeder Einzelne auch wichtig für die Gemeinde? Weil jeder Einzelne hat seine eigenen Stärken, Begabungen, Fähigkeiten, seine Möglichkeiten, die einen unverzichtbaren Wert für die Gemeinde darstellen. Und deshalb ist es auch wichtig, sich mit all dem in die Gemeinde auch einzubringen, ein Segen zu sein für die anderen oder sich auch einfach mal segnen zu lassen von den anderen, durch die anderen. Und zu guter Letzt, Gott schützt auch durch von ihm eingesetzte Leiter. Jesus ist der gute Hirte und ich weiß nicht, in einer der Predigten oder was am Leiterwochenende hatten wir es auch davon, von wegen Jesus setzt Unterhirten ein, die auf die Herde achten. Die Gemeinde kann auch gesamthaft auf Irrwege geraten, wenn man sie einfach machen ließe oder wenn Gott sie einfach machen ließe, wie sie will oder wie jeder denkt. Das funktioniert eigentlich nicht. Und deshalb hat Gott Leiterschaft eingesetzt und setzt Leiterschaft ein. Ich habe vorhin schon das Beispiel genannt, allein das Thema Lehre, das wir von allen möglichen Seiten, von überall her kriegen könnten, aus Facebook, YouTube, E-Books und sonst was, also alle möglichen Quellen, die wir da anzapfen könnten. Aber die Frage ist dann immer, A, ist die Lehre, die wir da finden, ist sie richtig? Und B, tut sie mir gut? Führt sie mich weiter? Lässt sie mich wachsen? Und wenn sie mich wachsen lässt, wäre dann nur die Frage, wohin? Vielleicht lässt es mich schon irgendwie wachsen. Aber die Frage ist, ob alles das, was da wächst, dann auch entsprechend hilfreich ist. Gott hat Älteste eingesetzt, um immer wieder auch zu prüfen, ob die Lehre, die wir für richtig erkannt haben, dass wir dieser auch treu sind, dass wir sie leben und dass wir sie lehren. Und jetzt kommt's. Leiterschaft ist dazu da, uns zu helfen, in unserem Glauben zu wachsen. Das heißt, zu ermutigen und zu stärken, zu lehren, zu ermahnen, zu korrigieren. Aber letztlich ist es eine Frage des Vertrauens. Auch. Vertraue ich meinen Leitern? Vertraue ich meinem Hauskreisleiter, meiner Hauskreisleiterin? Vertraue ich meinem Ältesten, meinen Ältesten, dem Team, das sich immer wieder vorne hinstellt und sagt, da geht's lang. Vertraue ich denen? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es wichtig, das Gespräch mit den Leitern zu suchen und nicht einfach zu sagen, oh, dann war es das halt. Es hat ja dann irgendwelche Gründe. Und bring die Gründe auf den Tisch. Lass drüber reden. Was ist vorgefallen? Such das Gespräch. Weil auch Leiter machen Fehler. Und auch Leiter brauchen Korrektur. Also wenn du was wahrnimmst, dann sprich es an. Dann geh auf denjenigen Leiter zu und sprich es an. Wenn du aber das Vertrauen hast und sagst, doch, ich vertraue meinen Leitern, dann folge ihnen auch nach. Dann hör auch auf sie. Wir sind gemeinsam auf dem Weg und brauchen einander. Und wenn du keinen Grund hast, deine Leiter in Frage zu stellen, dann ordne dich auch ihrer Autorität unter. Dann hör auch auf sie und auf ihren Rat, folge ihnen. Und dabei ist völlig egal, ob es ein Hauskreisleiter, Ressortleiter oder ob es die Ältesten sind. Hebräer 13, Vers 7 lesen wir, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Das ist der Gutfall, oder? Wenn die was taugen, dann ahmt ihren Glauben nach. Dann tut es, folgt ihnen nach. Oder es ist niemand mehr da hinten da, der mir helfen könnte beim Klicken. Ja doch, da ist es. Sorry. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Das ist eine Herausforderung. Und es ist eine klare Aufforderung auch, ja, wenn du das Vertrauen hast und sie, dann folg ihnen auch. Wir bitten aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Das habe ich doch gerade vorhin gehabt. Ah, ich habe zweimal die gleiche Stelle. Okay, dann lese ich die euch hier vor. Irgendwie bin ich durcheinander gekommen. Vergesst. Alles gut. Also, wenn du deinen Leitern vertraust und wenn du uns als Ältesten vertraust, dann vertrau auch, dass die Lehre, die wir hier mit euch teilen, gute Lehre ist. Und dann miss die Lehre, die du sonst im Internet und sonst wo findest, an der Lehre derer, denen du vertraust. Und vielleicht kann es auch bedeuten, zu sagen, also ich habe da schon ein paar Quellen mir reingezogen, das widerspricht eigentlich dem, was wir hier lehren und glauben. Und eigentlich glaube ich das auch, was wir hier hören. Also klemme ich vielleicht diese Quelle in Zukunft ab und gucke mir die Videos von Person XYZ in Zukunft nicht mehr an, weil sie tun mir eigentlich nicht gut. Könnte eine Entscheidung sein. Wenn du deinen Leitern vertraust, dann komm auch zu uns, oder uns Ältesten vertraust, dann komm auch zu uns Ältesten, wenn du vor großen Entscheidungen stehst, bevor du sie getroffen hast. Und sag, mich beschäftigt dies und das. Ich bewege gerade die und die Frage. Jobwechsel, keine Ahnung, das ist irgendwas, was dich wirklich mitnimmt, wo du sagst, das ist für mich eine große Entscheidung, eine wichtige Entscheidung. Ich will heiraten, keine Ahnung. Ich will die Gemeinde verlassen. Ich will, was du immer auf dem Herzen hast, wo du denkst, ich glaube, Gott hat das und das mit mir vor. Dann teile das mit uns Ältesten und sag, betet mit mir, weil ich bewege das gerade vor Gott. Bewegt es doch mit mir gemeinsam vor Gott. Lass uns gemeinsam auf Gott hören und gucken, was er dazu sagt. In dem Moment, wo du nämlich sagst, ich habe die Entscheidung getroffen, entziehst du deinen Leitern, denen du ja eigentlich vertraust, das Mandat in dein Leben reinzusprechen. In dem Moment, wo du sagst, Gott hat zu mir gesagt das und ich wollte es euch nur noch mitteilen, in dem Moment hat sich die Sache erledigt. In dem Moment braucht kein Leiter mehr irgendwas zu sagen, weil wer möchte schon Gott widersprechen, oder? Also, wir respektieren das, wenn du kommst und sagst, Gott hat zu mir gesagt, okay, dann hat Gott zu dir gesagt. Aber die Frage ist, hast du den Zweier- oder Dreierzeugen Mund? Hast du den auch? Von dem wir in der Bibel lesen, dass es gut ist, die Dinge zu prüfen und zu hinterfragen und gemeinsam durchzugehen. Und ich denke, auch dazu hat uns Gott als Gemeinde zusammengestellt und uns in einen Schutzraum gemeinsam reingestellt, dass wir gemeinsam die Dinge auch erfragen und hinterfragen können. Also auch Leiterschaft ist ein Schutz, den Gott in der Gemeinde zur Ordnung gegeben hat. Gott liebt seine Gemeinde unendlich und behütet sie also wie seinen Augapfel. Das heißt nicht, dass wir ein problemloses Leben haben, aber es heißt, dass wir in allem einen Rahmen haben, in dem wir von Gott getragen sind und einander tragen dürfen und auch einander tragen können. Und wo wir gemeinsam auch den Schutz, den dieser Rahmen uns gibt, genießen dürfen und Kraft tanken können, um wieder neu parat zu sein für das, was Gott uns jeweils aufs Herz legt und weiter vorwärts gehen. Amen.
Vielen Dank, Jürgen. Ich möchte nun den Segen